Deutschlandfunk, eine Welt.
Die USA nannten ihn ihren Staatsfeind Nummer 1, denn es war sein Kokain, das den ganzen Kontinent und auch andere Teile der Welt überschwemmte. Pablo Escobar ist einer der mächtigsten Drogenbosse der Geschichte. Die Geschäfte seines Kartells aus der Stadt Medellin bescherten ihm unfassbaren Reichtum und Kolumbien den schlechten Ruf einer Narkorepublik. 1993 wurde Pablo Escobar von Drogenfahndern aufgespürt. Seine Anhänger streuten die Geschichte, er sei nicht erschossen worden, sondern habe sich selbst getötet. Diese Version, die hält sich bis heute und allein daran kann man erkennen, dass rund um Escobar teilweise ein gewisser Kult betrieben wird. Nicht nur in diversen Filmen oder Serien, sondern auch in Medellin, seiner Heimatstadt, in der Burkhard Birke an einer Pablo Escobar Tour teilgenommen hat.
Er ist der kleine Robin Hood Kolumbiens. Er hat zwar so viele Drogen, so viel Kokain verkauft, aber er hat im Gegensatz zur Regierung den Leuten geholfen. Und die pilgern teilweise noch immer an sein Grab. Pablo Emilio Escobar Gaviria wurde im Jardín Montesacro in Envigado, einem Stadtteil Medellins, beerdigt. Sein Grab, ein Familiengrab gleich neben dem Seiteneingang der Friedhofskirche, schmücken stets Blumen. Dafür sorgt vor allem Gilberto. Der ehemalige Bodyguard des Medellin-Kartells spricht immer noch mit hörbarer Bewunderung vom Patron, dem Drogenboss und Robin Hood, obwohl die wilden Zeiten längst vorbei sind. Damals machte ich viel Geld, hatte jede Menge Frauen. Mein großes Laster war der Alkohol. Das ist vorbei. Heute bin ich Sankt Gilberto. Seine Gefängnisstrafe hat der hagere Mann mit kurzgeschorenem grauweißen Haar im roten T-Shirt längst abgesessen. Über Details der Vergangenheit spricht er ungern. Damit steht er in Medellin keineswegs allein da. Die zweitgrößte Stadt Kolumbiens hat sich längst vom Schock des Drogenkrieges der 1980er und 90er Jahre erholt. Hier wohnen die Antioqueños, die fleißigen Schwaben Kolumbiens, die jetzt auch im Begriff sind, die Pandemie erfolgreich hinter sich zu lassen. Normalität ist zurückgekehrt und damit auch der Tourismus. Der lockt auch mit der berühmten Pablo Escobar-Tour. Gilberto und der Friedhof sind der letzte Halt. Wir erzählen die Geschichte, wandeln auf den Spuren Pablo Escobars, kündigte Begleiter Nestor zu Beginn der Tour an und stellte gleich klar: Es geht nicht darum, Pablo Escobar zu verherrlichen, sondern zu erfahren, was in Kolumbien passiert ist, damit die Menschen in anderen Ländern verstehen, dass Drogen schlimm sind. Darum geht es. Wir wollen, dass die Besucher einen guten Eindruck von der Stadt bekommen, dass notleidende Menschen hier keine Almosen, sondern eine Chance bekommen. Das ist das Image dieser Stadt. Wohl eher das Image, das sich die Antioqueños gerne geben möchten. Armut und Chancenlosigkeit bleiben unübersehbar, ebenso wie die Spuren Pablo Escobars. Rund um die Stadt gibt es Landhäuser aus seinem Besitz. In Los Olivos, einem bürgerlichen Viertel, steht ein unscheinbares Reihenhaus, auf dessen Dach Escobar am 2. Dezember 1993 nach einem Gespräch per Satellitentelefon mit seinem Sohn in Bogotá zur Strecke gebracht wurde. Er war nach hinten aufs Dach geflohen und als er die Polizei sah, gab er sich eine Kugel. Denn besser ein Grab in Kolumbien als Gefängnis in den USA, behauptet Touristenführer Nestor. Gut 16 Monate zuvor war der Drogenboss aus der Kathedrale seinem selbstgebauten Gefängnis geflohen, das eher einem Fünf-Sterne-Hotel ähnelte. Escobar wollte einer Auslieferung an die USA entgehen. Von der berüchtigten Kathedrale auf einer Anhöhe über Medellin sind nur noch Ruinen übrig. In Medellin selbst scheint Pablo Escobar jedoch omnipräsent. Nur wenige Minuten vom Luxuswohnviertel Poblado entfernt trägt ein ganzes Stadtviertel seinen Namen, das seine Besucher eingangs mit einem riesigen Graffiti von Escobar begrüßt. In einer ersten Phase verschenkte Escobar 250 komplett eingerichtete Häuser, erzählt Christian. Am Ende waren es 443, aber wegen seiner Verfolgung konnte Escobar nicht alle fertigstellen. Auch Christians Oma profitierte. Sie war vor der Guerilla nach Medellin geflohen, lebte auf dem Müll, bis Pablo Escobar ihr und anderen Notleidenden half. Jahrelang weigerte sich die Stadt, Strom- und Wasserleitungen zu legen. Bis heute hat das auf 9000 Einwohner angewachsene Viertel keine eigene Schule oder ein Gesundheitszentrum. Escobars Mutter Ermilda, eine Lehrerin, hatte eine kleine Schule gegründet. Nach ihrem Tod vor 15 Jahren wurde sie geschlossen. Geblieben ist aber eine kleine Kultstätte mit dem Jesuskind von Atocha als Behüter. Ein übergroßes Porträt von Pablo Escobar, Fotos und andere Gegenstände erinnern an den Gönner. In Kolumbien herrscht doch nur Korruption. Hier sind wir nicht gespalten und denken, die Politiker sind die Guten. Wir beurteilen die Menschen danach, was sie gesät haben. Escobar hat Drogenhandel und Terrorismus gesät. Hier in dieser Gemeinde aber hat er auch etwas anderes gesät, nämlich Integrität und eine bessere Lebensqualität. Der N20er Christian und die Bewohner des Viertels Pablo Escobar, das auf offiziellen Karten quasi nicht existiert, haben kein Vertrauen in den Staat, in die Politik. Die Politiker seien doch genauso Verbrecher wie die Drogenhändler, sagt Christian. Im Viertel hat er mit anderen eine grüne Kooperative gegründet, einen Fußballplatz gebaut und begonnen, Müll zu trennen und zu recyceln. Wenn der Staat nicht hilft, muss man sein Schicksal in die eigenen Hände nehmen. Da ist jede Hilfe willkommen. Auch die aus fragwürdigen Quellen wie Drogengeldern? Aus gutem Grund hatte der mächtige Chef des Medellin-Kartells sein Personal in den armen Vierteln rekrutiert und unglaubliche Gräueltaten verüben lassen. Unzählige Morde und 171 Bombenanschläge, so lautet die Bilanz des Drogenterrorismus von Mitte der 1980er bis Mitte der 1990er Jahre. Natürlich gingen nicht alle allein auf Escobars Konto. Nachzulesen ist diese Information auf einem Marmordenkmal, das anstelle des ehemaligen Wohnhauses Escobars, dem Monaco, errichtet wurde und an die wohl blutigste Phase der jüngeren kolumbianischen Geschichte erinnert. Angelika Redberg, Politologin von der Universidad de los Andes. Escobar war sehr mächtig und hatte an zu vielen Fronten Aktivitäten und sich viele Feinde gemacht. Er ist offen in die Politik gegangen. Für die USA war er das Ziel, der Chef des Bösen, nicht etwa die vielen kleinen Mafiosi. Heutzutage ist das Drogengeschäft rentabler als zu Escobars Zeiten, aber heute konzentriert sich nicht alles auf eine einzige Person. In anderen Worten, der Drogenhandel hat sich sozialisiert. Die Gewalt der Drogenmafia ist im Alltag nicht mehr allgegenwärtig. Sollte man dennoch an die schwierige Zeit mit einer Narkotour erinnern? Es sei nicht gut, an eine schlechte Zeit der Gewalt in Medellin zu erinnern, meint dieser Passant. Wir werden immer wieder mit dem Drogenhandel in Verbindung gebracht. Es wäre schön, andere Gesichter der Stadt zu zeigen. Gut und schlecht sei es, denn man könne ja auch das gewandelte Image der Stadt zeigen. Zwiespältige Reaktion. Die Geschichte von Pablo Escobars Erbe wäre freilich unvollständig ohne die Nilpferde von der Hacienda Napoles. Ohne natürliche Feinde haben sich die von Escobar aus Afrika für seinen Privatzoo damals importierten 4 Tiere inzüchtig auf mittlerweile 80 am Magdalena-Fluss vermehrt und sind zu einer wahren Plage geworden.
Der Drogenboss Pablo Escobar hat Medellin ein zweifelhaftes Erbe hinterlassen. Burkhard Birke war für uns vor Ort.